Guten Morgen. Wir haben heute den zweiten Teil aus der Johannes-Serie und ich finde es schön, dass wir schon so eine gute Einleitung gehabt haben, einerseits vom Armando jetzt und auch dieses mit dem Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das hat mir jetzt gerade so gut dann zu sagen, okay, wann ich aus dem Wort Gottes etwas merke, wo ich merke, okay, das passt bei mir nicht, das ist nicht in Ordnung. Und das ist genau das, was das Volk Israel damals gemacht hat. Die Antwort darauf war, okay, du hast es erkannt und jetzt sei nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Das finde ich total schön. Bevor ich jetzt über den Text noch mehr sage, möchte ich nur kurz sagen, wie es mit dem Text ausschaut. Es ist ein sehr dichter Text und wenn ich heute einen Haufen lose Enden da drinnen lasse, das ist so. Da kann man nichts machen, weil wenn man sich einen klassischen Bibelschulunterricht anschaut, dann gibt es ein Semester Johannes und am Ende von dem ersten Semester Johannes sind sie mit Johannes 1 fertig. Dementsprechend wird bei mir auch ganz viel offen bleiben. Bitte euch dafür um Entschuldigung, aber ihr möchtet es auch irgendwann haben gehen. Ich lese euch mal den Text vor. Aus 1. Johannes, also Johannes 1, die Verse 14 bis 28 ist es. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren von den Pharisäern abgesandt und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Wir haben letzte Woche den Johannes-Prolog begonnen und wir haben uns den ersten Teil von dieser Einleitung, von diesem Prolog angeschaut. Und das ist ein ganz besonderer Text. Einerseits deswegen, weil er ganz kurz zusammengefasst, sehr komprimiert, einzigartige Aussagen trifft. Und andererseits ist dieser Text wirklich sehr poetisch geschrieben und er ist in dem Sinne ein bisschen unterschiedlich zu dem ganzen eher nüchternen Berichts- und Briefcharakter, den wir so im Neuen Testament haben. Es klingt schon fast wie ein Gedicht und deswegen wird der Text da wirklich, wenn man Literaturstudien anschaut und solche Geschichten, als Beispiel für biblische Poesie hergenommen. Zusammen mit dem Hohen Lied der Liebe in 1. Korinther 13 und auch dem Hohen Lied. Und es ist wirklich so, der Heilige Geist hat Johannes da dazu inspiriert, einen wirklich besonderen Text zu schreiben. Einerseits wird die frohe Botschaft von Jesus in ganz wenigen Zeilen zusammengefasst und andererseits hat dieser Text eine besondere Schönheit, die wirklich in vielen Menschen etwas zum Klingen bringt. Auch dann, wenn sie nicht glauben. Man möchte eigentlich fast mitsingen. Der heutige Abschnitt ist schon am Ende von diesem Einstieg in den Johannes und hat zwei Themen. Einerseits die letzten Verse von dieser Einleitung und andererseits geht schon mit diesem Zeugnis von Johannes ein bisschen in diesen Berichtscharakter über. Den Bericht über Johannes, der ist ja schon die ganze Zeit in der Einleitung eingewoben gewesen, das habe ich da jetzt in grün markiert. Das heißt, mittendrin in diesem Text über Jesus kommt Johannes immer wieder vor. es liegt also die Frage nahe, warum dieses Thema überhaupt so wichtig ist, dass der Johannes da immer mittendrin reinkommen muss. Und eben, wenn man sich den ganzen Text anschaut, das ist wirklich eine ganz komprimierte Einleitung, so dass man wirklich sagt, okay, wenn man den Text liest, da kriegt man Interesse, da möchte man gern weiter zuhören, man möchte mehr wissen. Und offensichtlich ist es auch ganz wichtig, dass man ein bisschen was über den Johannes weiß. Und da habe ich jetzt ein bisschen nachgeforscht und geschaut, warum das eigentlich so ist, dass der Johannes so vorkommt. Und zwar wird uns in Apostelgeschichte 19 ja beschrieben, dass Paulus in Ephesus eine Gruppe von Jüngern des Johannes getroffen hat, die von Jesus noch nichts gewusst haben. 12 Männer aus dieser Gruppe sind zum Glauben gekommen und haben sich taufen lassen. Es wird uns aber auch berichtet, dass in Ephesus manche Leute dann nichts von Jesus wissen wollten und schlecht über die Lehre, die der Paulus gebracht hat, und schlecht über Jesus gesprochen haben. Es wird uns nicht wirklich gesagt, wer diese Leute waren, aber es könnte auch sein, dass da Jünger vom Johannes dabei waren, die sie eben nicht für Jesus geöffnet haben. Und wenn man sich das Evangelium von Johannes und diese Einleitung jetzt anschaut, das Evangelium ist, soweit wir wissen, in Ephesus geschrieben worden. Das heißt, möglicherweise hat der Johannes wirklich solche Jünger eben angesprochen, also der Johannes, der Evangelist, solche Jünger Johannes des Täufers angesprochen, dass sie sich doch zu Jesus umkehren mögen. Und man kann jetzt sagen, okay, das sind jetzt keine Beweise, aber man kann schon vermuten, dass das so der Fall war. Und wenn man sich unsere heutige Welt anschaut, gibt es tatsächlich eine religiöse Gemeinschaft, die Mandäer. Das ist eine Gruppierung mit ungefähr 100.000 Anhänger im Nahen Osten, die sich über die ganze Welt mittlerweile verteilt haben, die Johannes, den Täufer, als den letzten wahren Propheten sehen, der einerseits Jesus getauft hat, aber sie bezeichnen Jesus als ihr Lehrer, und der dann ein weiteres Lichtwesen getauft hat, was dann ihr wahrer Messias ist. Man sieht also, wenn man den Text in Johannes anschaut, der Johannes möchte wirklich da klarstellen, was mit Jesus ist. Er nimmt diese ganzen Themen auf, er sagt, Jesus ist das Licht. Johannes hat nur auf Jesus hingewiesen und Erkenntnis kommt nur von Jesus und nicht von woanders her. Das ist natürlich alles jetzt sehr interessant, deswegen habe ich es eigentlich ganz kurz erzählt, aber das hat nicht so viel mit uns zu tun, wir sind keine Jünger des Johannes. Also was nehmen wir für uns heute mit? So wie ich den heutigen Text zusammenfassen würde, beantwortet der Text genau die gleiche Frage, die eigentlich der erste Text schon beantworten ist. Um wen geht's eigentlich wirklich? Um wen geht's in diesem Leben? Um wen geht's in der ganzen Welt? Und um wen geht's im ganzen Universum? Und die Antwort darauf ist Jesus. Die Verse, die wir heute haben, die nehmen einen kleinen Umweg dazu. Die beantworten nicht nur diese Frage, wer ist Jesus, sondern auch die Gegenfrage, wer ist es nicht? Der Johannes zum Beispiel. Ich möchte daher dem Volk folgen und habe dabei ein paar andere Überschriften gewählt, außer diese Frage, okay, wer ist Jesus? Und die erste davon ist, es geht nicht um dich, in Bezug auf den Johannes. Und der Amanda hat das am Anfang schon ganz gut eingeleitet. Also Johannes hat auf Jesus hingezeigt und er war ein großer Prophet. Er war ein Naturbursche, der hat in der Wüste gelebt, hat sich in Kamelhaar gekleidet und Kamelhaar ist wirklich eine super Kleidung in der Wüste, weil es super isoliert. Und er hat sich aus der Natur ernährt und war zurückgezogen lange Zeit. Und wenn man den so heute sieht, würde man sagen, okay, das ist ein Einsiedler oder ein Guru oder irgendein so ein, ja, vielleicht auch etwas komischer Mensch, der nicht in die normale Gesellschaft reinpasst. Aber kurz vor Jesu Wirken hat er angefangen zu predigen und zu taufen. Er hat gepredigt zu einer Umkehr, zu einer Abkehr vom Bösen und einer Hinkehr zu Gott hin und hin zu den guten Taten, zu den guten Werken. Er hat gepredigt, dass es eine Vergebung der Sünden geben wird und hat auch manche Themen schon vorbereitet, die Jesus dann auch in der Bergpredigt wieder aufgegriffen hat. Viele haben ihm zugehört, viele haben sich taufen lassen, aber nicht alle waren immer einverstanden. In Matthäus 3, Vers 5 lesen wir, dass ganz Jerusalem, ganz Judäa und alle Länder um den Jordan zu ihm liefen, um ihn zu hören. Also da war wirklich los, wenn man sich denkt, Jerusalem hat zu der Zeit ungefähr 40.000 Einwohner gehabt. Wenn da nur ein Drittel hingegangen ist, dann war das schon ein richtiges Massenevent. Und es waren 30 Kilometer Fußweg zu dieser Stelle jenseits des Jordans, die wir heute gehört haben. Also die haben wirklich was auf sich genommen, um dorthin zu kommen. Und doch, obwohl er so erfolgreich ist, steigt ihm der Erfolg nicht zu Kopf. Als er gefragt wird, wer er denn ist, stellt er seine Rolle ganz klar dar. Er ist nur einer, der hinweist, ein Bote, ein Zeiger für den, der noch kommen wird. Derjenige, der so groß ist, dass er nicht einmal wert ist, dass er ihm die Schurfbandeln aufmacht. Und daraus können wir einen Gedanken mitnehmen. Wenn wir Gaben haben, wenn wir die einsetzen, die wir von Gott bekommen haben, geht es wirklich nicht um uns. Genauso wie beim Johannes. Wenn wir gute Musik machen, wenn wir leiten, wenn wir lehren, wenn wir irgendwas gut kennen, was immer. Alle diese Gaben, die wir gekriegt haben, sind nicht für uns. Sie sollen auf Jesus hinweisen. Jedes Lob, das wir dafür kriegen, soll auf Jesus hinzeigen. Und das ist nicht leicht. Der Gerhard hat vor kurzem mal gesagt, dass es auch für uns Prediger nicht leicht ist, wenn jemand nach dem Gottesdienst kommt und sagt, bah, super. Und dann nicht stolz zu werden, sondern zu sagen, nein, es ist Gott, der das gemacht hat. Er hat gewirkt, er hat mir die Worte gegeben, er hat das getan und nicht ich. Man ist versucht, es dem eigenen Stolz zuzuschreiben, dass man es gut gemacht hat. Aber das betrifft nicht nur diese ganz geistlichen Dinge, das betrifft alle Gaben, die wir von Gott gekriegt haben. Alles kommt letztlich von ihm. Und dementsprechend soll alles auch wieder auf ihn hinweisen. Und zu dem Thema habe ich zwei kleine Merkhilfen, zumindest für manche unter uns, die kennen. Einerseits gibt es von Casting Crowns das Lied Only Jesus, wo sie das wirklich zusammenfassen und sagen, okay, es geht nicht darum, dass ich ein Vermächtnis erzeuge, dass ich irgendwas auf dieser Welt hinterlasse, was Charakter hat, sondern es soll alles, was ich mache, nur auf Jesus hin zeigen. Also, wenn ihr das kennt oder mal reinhören wollt, das fasst das gut zusammen. Und das Zweite, das ist für die Techniker unter uns, sei ein Pointer auf Jesus. Wer auch immer was damit anfangen kann. Es geht nicht darum, meine Gaben für mich zu verwenden. Es geht darum, dass meine Gaben, das, was ich habe, auf Gott hinweist. Kommen wir mal zum Zweiten, um das es nicht geht. Die Priester und die Leviten haben ihre Vertreter ausgeschickt, um Johannes zu fragen, wer er denn ist. Und so kommt es zu einer Szene, die einen schon fast an die Gebrüder Grimm erinnert. Bist du etwa der Messias? Nein. Bist du etwa Elia? Nein. Bist du der Prophet? Nein. Wer bist du dann? Bist du etwa... Die ganze Szene klingt wirklich komisch, wenn man sich das überlegt. Die kommen hin und fragen dann die ganze Zeit. Aber genau das passiert, wenn man mit einer vorgefertigten Meinung zu einer Person hingeht und eigentlich überhaupt nicht zuhört. Die Fragen, die die Schriftgelehrten gestellt haben, die kommen direkt aus ihrem Verständnis des Alten Testaments. Die waren eigentlich gar nicht so verkehrt, sondern sie sind aus dem Wort begründet gewesen. Johannes gibt da begründete Antwort aus Jesaja 40, Vers 3. Er ist nur eine Stimme in der Wüste. Aber die Schriftgelehrten, und das lesen wir auch später, bleiben gegenüber dem Johannes verschlossen. Er passt nicht in dieses Lehrschema hinein, das sie gehabt haben. Sie haben eine Lehre gehabt, die aus dem Wort gekommen ist, aber diese Lehre war zusammen mit Erwartungen, die so einfach nicht gestimmt haben und die Gott dann gründlich auf den Kopf gestellt hat. Wie schaut sowas eigentlich bei uns aus? Haben wir Meinungen und Erwartungen an Gott? Auch wir sind immer wieder herausgefordert, das, was wir meinen, das, was wir lehren, das, was wir denken, an der Bibel zu prüfen. Damit möchte ich nicht klarreden, dass es gute Lehre gibt, dass es gute Prediger gibt, dass es gute Bücher gibt, gute Meinungen, die wir haben können, gute Erwartungen an Gott. Aber alle diese Dinge müssen der Prüfung an der Schrift, an seinem Wort standhalten. Die Prüfung an Gottes Maßstab, nicht an dem, was wir als Maßstab haben. Luther hat mal gesagt, sola scriptura, allein die Schrift. Daran müssen wir die Dinge prüfen, an Gottes Wort. Und dabei geht es nicht nur um diese Lehrfragen, um diese großen Dinge, es geht aber um unsere eigenen Annahmen über Gott. Das, was er denkt, das, was er in unserem praktischen Leben wirkt oder nicht wirkt, was und wie viel wir von ihm erwarten, ob diese oder jene Weisung, die er uns gibt, wirklich heute nur anwendbar ist und gut ist oder ob wir die wirklich nicht mehr so wollen, all das muss an seinem Wort geprüft werden. Und darin gibt er uns eine Richtung vor, wo es hingeht. Und das ist ein Thema, das spricht, glaube ich, jeden gläubigen Menschen an. Egal, ob wir jetzt schon ganz lang im Glauben sind oder nur jung im Glauben, jeder von uns hat so seine kleinen Schubladen, wo wir Gott einstecken. Die beruhen vielleicht darauf, dass wir früher mal was erkannt haben und irgendwann kommt Gott einmal daher und durchbricht dieses Schema und sagt uns was Neues aus seinem Wort heraus. Und dann machen wir die eine Schublade auf und da passt es nicht eine, nächste machen wir auf, passt auch nicht eine. Es funktioniert einfach nicht. Gott hat das Recht und möchte euch dazu auffordern, dass er es auch bei euch darf, eure Vorstellungen über den Haufen zu schmeißen. Genauso wie er das damals bei den Schriftgelehrten gemacht hat. Dass sie eigentlich ein neues Verständnis hätten kriegen sollen, aber sie haben es halt dann abgelehnt. Und genau deswegen sollen auch wir immer auf Gott und sein Wort hören und uns von ihm bestätigen und korrigieren lassen. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung von der Predigt so einen Aha-Moment darüber gehabt, okay, was heißt eigentlich Gnade? Habe ich eigentlich eine falsche Definition davon gehabt. Hören wir später ein bisschen mehr dazu. Es geht nicht darum, was ich denke oder weiß. Es geht darum, was Gott sagt. Kommen wir zu einem dritten Teil, um den es nicht geht. Im Text wird uns beschrieben, dass Jesus als Gott, als Teil der Dreieinigkeit Mensch geworden ist und auf diese Welt gekommen ist. Durch ihn ist Gnade und Wahrheit geworden. Über die Gnade werden wir ein bisschen später noch reden. Jetzt am Anfang möchte ich über eine der Wahrheiten reden, die Jesus auf diese Welt gebracht hat. Und zwar hat Jesus wirklich einen neuen Maßstab gesetzt, der aus der Wahrheit von Gott gekommen ist. Er hat erklärt, wie Gott sich ihr Leben mit ihm vorstellt. Wir brauchen uns nur an die Bergpredigt aus der Matthäus-Serie erinnern. Da stehen Aufforderungen drinnen, die echte Herausforderungen sind. Die uns unmöglich erscheinen eigentlich. Er hat das Gesetz, das durch Mose gegeben war, in der Bergpredigt nur mal auf den Punkt gebracht und er hat es genau genommen sogar auf die Spitze getrieben. Er hat erklärt, wie Gottes Maßstab wirklich ist und dieser Maßstab ist nur viel strenger, als man denkt. Die Wahrheit hat er aber nicht nur gesagt, er hat sie gelebt. Er hat eine liebevolle Beziehung zu Gott, dem Vater, vorgelebt und eine liebevolle Beziehung zu den Menschen. Ohne einen Fehler, der diese Beziehungen gestört hat. Er hat gezeigt, dass so ein Leben mit Gott keine Fantasie ist, sondern dass wirklich so eine Beziehung möglich ist. Dass es in Gott, in der Verbindung mit ihm möglich ist, diesen Maßstab auch einzuhalten. Das hat er nicht nur gesagt, sondern gezeigt. Mit seinem Leben verkündigt. Und gleichzeitig zeigt uns dieser Maßstab auch, wo wir stehen. Sie zeigt, wie weit unser Leben mit dem, was wir als gute Taten bezeichnen, wirklich von einem guten Leben entfernt ist. Dieser Maßstab für uns ist der unerreichbar. Als Beispiel möchte ich zwei Aussagen von Jesus herausgreifen, die wirklich über das, was man heute so als Ethik versteht, hinausgehen. Aus Matthäus 7,12: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Der Maßstab, den Jesus da jetzt bringt, geht weit über die menschliche Ethik hinaus, weit über dieses, was du nicht willst, dass man dir tut, füge auch keinem anderen zu. Na, das, was du meinst, das für die anderen gut ist, das tue einer. Und schau drauf, ob sie das als gut empfinden. Und das Ganze gipfelt dann in diesem Doppelgebot der Liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Stellt euch mal vor, wir hätten eine Welt, die auf dieser Basis sein würde, wo wir so miteinander umgingen. Das war wirklich eine gute Welt. Und wenn wir uns diesen Maßstab anschauen, dann sehen wir auch sofort, okay, mit dem, was wir tun, was ich tue, was du tust, trauen wir oft nicht zu dieser Welt bei. Selbst wenn wir ein gutes Leben führen wollen, wir schaffen es einfach nicht. Wir scheitern in unsere Beziehungen und leben sie nicht so, wie sie gut waren. Beziehungen zu unseren Ehepartnern, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, zu unseren Nachbarn. Wie oft wisserten wir, was gut war und tun es einfach nicht. Das sind jetzt so die Alltagsprobleme, die wir typischerweise nicht so als tragisch sehen. Das sind ja nicht die großen Dinge, die man wirklich verkehrt macht. Aber sie entsprechen Gottes Maßstab nicht. Sie passen nicht dazu. Aber genau genommen haben wir einen Anteil an viel schlimmere Dinge. Wenn man uns als Konsumenten sieht, wir tragen dazu bei, dass in andere Länder Leute unter fürchterliche Arbeitsbedingungen arbeiten müssen. Dass Kinder arbeiten, dass ganze Landstriche verwüstet werden durch Raubbau, durch Müllentsorgung, durch Monokulturen, wo man jahrelang nachher nichts mehr anbauen kann und wo wir die Leute deswegen die Lebensgrundlage entziehen. Und noch viel mehr. Manches davon können wir vielleicht durch bewusstes Handeln verbessern, aber wir sind da drin gefangen und bleiben letztlich schuldig. Und egal wie sehr wir uns bemühen, diese Liste der Dinge, wo wir Gottes Maßstab nicht genügen, die lassen sie endlos weiterführen. Und ich denke, wir schützen uns alle davor, indem wir einfach die Augen ein bisschen zumachen. Trotzdem, wenn wir den Gedanken zulassen, dann springt unser Gewissen an. Und wir wissen, was gut war und verzweifeln an dem, dass wir unfähig und sind und dass es uns unmöglich ist, da rauszukommen. Und diesen Ruf des Gewissens, das ist das, was Paulus in Römer 2,15 als etwas bezeichnet, das Gott in uns hineingelegt hat, das er in unser Herz geschrieben hat, was uns darauf hinweisen soll, was uns die Wahrheit über uns und über Gott sagt. Und das Ganze betrifft nicht nur diejenigen, die nicht an Gott glauben. Das betrifft auch diejenigen, die an Gott glauben. Genauso die Dinge, die wir tun, die wir meinen, ihm bringen zu können, wo wir uns anstrengen, wo wir sagen, okay, jetzt gebe ich ihm was zurück, jetzt gebe ich ihm was. Wenn man das mit Gott vergleicht, es ist kein Vergleich. Er freut sich über die Dinge, die wir tun, aber es geht nicht darum, dass wir ihm was zurückgeben. Das kommt sowieso alles von ihm. Wir können Jesus nur nachfolgen, ihm nachgehen und dabei werden wir Dinge tun. Aber es geht nicht darum, dass wir ihm was zurückgeben. Es geht nicht um mich, um meine einigermaßen guten Taten und mein nicht ganz so schlechtes Leben. Alles, was ich bringen kann, ist bei weitem nicht gut genug. Nur Jesus ist gut genug. Jetzt haben wir schon einiges darüber gehört, um was es nicht geht. Um wen es geht, ist klar. Es geht um Jesus. Das kommt im ersten Teil des Prologs, und das haben wir letzte Woche in der Predigt von Friedel gehört, ganz klar um Jesus. Und das, wer er ist, wie er ist und dass es um ihn geht. Er ist in diese Welt gekommen, er ist das Licht gewesen und er ist zu uns Menschen gekommen, obwohl wir nichts von ihm wissen wollten. Nachdem wir das aber letzte Woche schon gehört haben, möchte ich auf einen anderen Aspekt gehen, nämlich warum er gekommen ist und warum es ihm geht. Und was es mit dem Begriff der Gnade, die in den Versen 14 bis 17 ja viermal vorkommt, überhaupt auf sich hat. Und da schauen wir uns mal den Begriff der Gnade überhaupt an. Das ist ja ein Begriff, den wir heute eigentlich kaum mehr benutzen. Im christlichen Bereich machen wir das ein bisschen. Aber wenn man als heutiger Mensch so das Wort Gnade hört, ist der erste Gedanke das Thema Begnadigung. Ein Staatsoberhaupt, irgendeine mächtige Person, hebt die Strafe eines Verbrechers auf. Meistens, nachdem eine Haftstrafe eine gewisse Zeit lang abgesessen worden ist. Manchmal, haben wir gerade vor kurzem gesehen, bevor überhaupt eine Schuldfrage vor Gericht gestellt wurde. Das Hauptthema von der Begnadigung ist aber nicht die Frage nach der Schuld, sondern die Aufhebung oder der Erlass der Strafe, die entweder droht oder die schon verhängt wurde. Und da sehen wir schon, okay, das, was Gott macht, ist komplett anders. Die handelnde Person ist nicht irgendein Staatsoberhaupt, es ist Gott. Und er ist derjenige, von dem sie die Menschen abgekehrt haben und sie stattdessen dem Bösen zugewandt haben. Er ist derjenige, an dem Schuld entstanden ist, der da am Handeln ist und nicht irgendjemand ganz wie anderer. Die Strafe, die wird er gar nicht erlassen. Sie wird von Jesus am Kreuz bezahlt. Und die Schuld, die wir auf uns geladen haben, die bleibt bei uns auch nicht bestehen, die wird auf Jesus gelegt. Er muss sie tragen. Man merkt also, das Thema Begnadigung, das passt eigentlich gar nicht so richtig. Und das ist auch deswegen, weil Gnade was ganz was anderes ist. Das, was Gott tut, ist eine Erlösung für uns, dass er uns frei macht von der Schuld, von dem Bösen, dass er uns den Heiligen Geist gibt, dass er in uns wirken möchte. Und das ist nicht Begnadigung, es ist eine Erlösung. Aber was ist dann eigentlich die Gnade? Die Gnade ist eine unverdiente, freundliche und wohlwollende Zuwendung Gottes zu Menschen, zu dir und zu mir. Die Erlösung durch Jesus ist ein Teil davon, aber die Gnade ist noch mehr. Gottes Zuwendung hat nicht mit Jesu Geburt begonnen und hat mit der Himmelfahrt wieder aufgehört. In der Zeit ist Jesus sichtbar und greifbar geworden und er hat uns die Gnade und die Wahrheit über diese Gnade auch gezeigt. Aber die Zuwendung Gottes zu uns ist bis heute erfahrbar. Und für die Zuwendung möchte ich ein Beispiel aus dem Alten Testament herausgreifen, das wir vermutlich ganz gut kennen. Und zwar das erste Gebot. Es fängt mit den Worten an: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt hat. was mir aufgefallen ist dabei, ist das Wort dein. Er ist nicht derjenige, der sagt, ich bin der Gott. Ich bin auch nicht der Gott der anderen oder der Gott des Volkes Israel in dem Fall, sondern er sagt, ich bin dein Gott. Er benutzt für seine Vorstellung in diesem ersten Gebot ein besitzanzeigendes Fürwort. Schon eine spannende Sache eigentlich. Nicht deswegen, weil er unser Eigentum ist, sondern weil er Beziehung anbietet. Gott ist Gott, weil er es ist. Aber er möchte mein und dein Gott sein. Er hat sich uns in Gnade zugewandt. Er hat uns nicht nötig und er braucht uns nicht. Und doch geht es ihm um uns. Der dreieinige Gott gibt sich selbst. Der Gott des Volkes Israel ist als Jesus, als Teil des dreieinigen Gottes in die Welt gekommen. Und als der Heilige Geist kommt er noch immer in die Welt zu uns und möchte Wohnung in uns nehmen. Dein und mein Gott. Gott geht es in seiner Gnade um dich, er ist dir zugewandt und er will mit dir in Beziehung treten und wartet auf dich. Aber aus dem, dass die Gnade eben nicht nur die Erlösung ist, sondern dass es die Zuwendung Gottes zu uns ist, erklärt ja der Vers, den wir drinnen haben, dass wir aus Jesu Fülle, aus seiner Fülle Gnade um Gnade nehmen sollen. In diesem Vers geht es nicht darum, dass wir ständig für unsere Fehler begnadigt werden müssen. Jesus hat diese Strafe für unsere Schuld ein für alle Mal getragen. Und wer an ihn glaubt, für den gilt das. Auch ein für alle Mal. Das war eine Gnade, aber es ist nicht die einzige Gnade Gottes. Es ist nicht so, dass die Gnade Gottes während unserer Bekehrung einmal kurz aufblitzt und dann wieder verschwindet. Seine Zuwendung, das was die Gnade ist, die bleibt und die geht weiter über den ganzen Lauf unseres Lebens. Seine Zuwendung geht so weit, dass er in uns Wohnung nimmt durch seinen Heiligen Geist. Er ist nicht nur uns zugewandt, denen, die an ihn glauben, sondern er ist immer mit dabei. Und er möchte nur immer dein und mein persönlicher Gott sein. Und wenn er dein Gott ist, möchte ich dir dazu auffordern, dass du ihm das einmal sagst. Mein Gott. Nicht der von den anderen, nicht irgendwer, sondern mein Gott. Gottes Zuwendung, die hört nicht auf. Es geht ihm immer nur um die. Gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Es geht ihm nicht nur um die. Johannes der Täufer gibt uns da ein Beispiel. Gottes Zuwendung hat nicht nur mich und dich zum Ziel. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Es gibt niemand, der ihm egal ist. Er wendet sich den Menschen zu mit seiner Gnade, mit der Erlösung, die er anbietet, und er wartet auf eine Antwort. Wir, als diejenigen, die ihn kennen, sollen genauso wie der Johannes eine Stimme in der Wüste sein. In der Wüste dieser Welt, die Jesus nicht kennt und die kein lebendiges Wasser hat. Wir sollen Boten sein, die die Menschen dazu auffordern, den Weg des Herrn zu ebnen und Jesus den Weg in ihr Leben frei zu machen. Wir sind dazu aufgefordert, den Menschen Gottes Zuwendung durch unser Leben, unsere Worte und unsere Taten zu zeigen. Und da geht es nicht nur um diese Art von Worten und Predigten, die der Johannes der Täufer gemacht hat. Ich möchte dazu auf den Kolosserbrief zurückkommen. Da haben wir einen Vers letzte Woche, vor zwei Wochen gehabt. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Aber wenn man über diesen Vers nur ganz viel sagen kann, möchte man einen Teilsatz herausgreifen, nämlich unser Wort soll alle Zeit in Gnade sein. Alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Den Menschen freundlich zugewandt, so wie Gott ist. Egal, ob sie diese Zuwendung verdient haben oder sie nicht verdient haben. Genauso wie Gottes Zuwendung zu uns ist. Und die Zuwendung soll mit Salz gewürzt sein, mit dem, was wichtig ist und was auf Gott hinweist. Übrigens auch nicht umgekehrt. Es steht nicht da, eure Rede sei alle Zeit versalzen und kann Spuren von Gnade enthalten, von Zuwendung. Und ich sehe das definitiv als Herausforderung an. Es ist ganz leicht, dass man mit einer Person so mal ein bisschen redet, so oberflächlich dahin. Aber sich jemandem wirklich zuzuwenden, so wie Gott sich uns zuwendet, das ist wirklich schwer. Das kostet echt Zeit und es kostet echt Kraft. Wenn wir uns den Vers anschauen, es steht, dass wir die Zeit auskaufen sollen, dass wir diese Zeit nutzen sollen. Und über die Kraft, das wissen wir, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gerade in denen, die nicht viel schaffen. Da ist sie am mächtigsten. Ich möchte uns deswegen zu dieser Zuwendung herausfordern. Zu den Menschen in unserer Gemeinde, aber auch zu den Menschen, die wir außerhalb haben. In einer freundlichen Zuwendung, auch wenn sie es nicht verdient haben, auch wenn wir sie vielleicht noch nicht kennen, aber dass man einmal sie den Augenblick länger umdreht und mit jemandem spricht. Und das, was man dann spricht, mit dem Salz von Gottes Wort würzt. Es geht ihm nicht nur um dich und mich. Geben wir Gottes Gnade seine unverdiente Zuwendung weiter, mit Salz gewürzt. Und damit schließt sich jetzt der Kreis. Wir sind jetzt wieder ganz am Anfang, wo Johannes seine Gaben eben angewendet hat und wo er nicht stolz drauf war, sondern wo er einfach auf Jesus hingewiesen hat. Es geht nicht darum, meine Gaben für mich zu verwenden. Es geht darum, dass sie auf Gott hinweisen. Es geht auch nicht darum, was ich denke oder weiß. Es geht darum, was Gott sagt. Es geht auch nicht um mich, um meine einigermaßen guten Taten und mein nicht ganz so schlechtes Leben, um das, was ich im Leben zusammenbringe. Alles, was ich Gott bringen kann, ist bei Weitem nicht gut genug, um seine Maßstabe zu erfüllen. Jesus ist es. Aber trotzdem steht Jesus da und sagt, komm einfach zu mir. Weil es Gott in seiner Gnade um dich geht. Er ist dir zugewandt und er will mit dir in Beziehung treten und er wartet drauf. Und diese Gnade, diese Zuwendung zu dir, die hört nicht einfach auf mit dem Zeitpunkt deiner Verkehrung und dann Bekehrung und dann ist alles einfach erledigt und er kümmert sich nicht mehr. Nein, es geht genauso weiter. Er bleibt dir zugewandt. Und das, wie er dir zugewandt ist, darum geht es nicht nur um die. Es geht auch um alle anderen, weil alle davon erfahren sollen. Und deswegen soll man Gottes Gnade, seine Zuwendung weitergeben, sollen wir uns zuwenden, mit Salz gewürzt, mit seinem Wort. Ich bete noch mit uns.